ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner und zeichne diese Folge am Dienstag, den 13. Mai um 13 Uhr auf. Es ist Tag 1175 des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Und keine Angst, völlig auf mich gestellt, bestreite ich diese Sendung natürlich nicht. Ich spreche nämlich mit gleich zwei Streitkräfte- und Strategien-Hosts, die sich in Richtung Osten begeben haben oder hatten. Anna Engelke war mit Bundeskanzler Friedrich Merz im Nachtzug nach Kiew unterwegs und kann unter anderem die Frage beantworten, ob die Aussicht auf Frieden mit dieser Reise eigentlich gewachsen ist. Und Stefan Niemann ist aktuell im Baltikum, beobachtet für uns direkt vor Ort ein großes NATO-Manöver. Vorher aber muss ich gestehen, dass ich mich zuletzt immer wieder an ein vor allem bei Geburtstagen beliebtes Spiel namens Stuhltanz aus Kindertagen erinnert fühlte. Vermutlich kennt ihr das auch, vermutlich kennen Sie es auch. Da musste man so lange um eine Stuhlreihe herumtanzen, bis die Musik plötzlich ausging. Und wer da nicht ganz schnell einen Platz ergattert hatte, der flog dann eben raus. So war das bei den Kindergeburtstagen. Jetzt hinkt natürlich, das ist klar, der Vergleich, weil Ukraine-Diplomatie natürlich kein Stuhlkreis ist. Aber ein bisschen erinnert fühlte ich mich doch daran, denn beim russischen Präsidenten Putin scheint es genau umgekehrt. Er schien bislang um jeden Preis vermeiden zu wollen, auf einem Stuhl Platz nehmen zu müssen, sich irgendwie an den Verhandlungstisch zwingen zu lassen, an den Verhandlungstisch mit der Ukraine. Putin dort aber hinzubekommen, zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen, das versucht US-Präsident Donald Trump auf seine Weise ja seit seinem Amtsantritt. Jetzt aber ist der Druck auf den Mann im Kreml nochmal deutlich gewachsen, aus zwei Gründen. Zum einen hat Putin ja grundsätzlich Bereitschaft signalisiert, mit der Ukraine direkt zu verhandeln. Und da hat sich der ukrainische Präsident Selenskyj gedacht, da nehme ich Putin mal beim Wort und hat angekündigt, am Donnerstag zu Gesprächen in die Türkei zu reisen, sich dort also hinzusetzen und einfach auf Putin zu warten. Dort sollen sich ja eigentlich die ukrainische und die russische Seite treffen. Und der US-Präsident Donald Trump hat gesagt, vielleicht komme ich auch.
And I believe the two leaders were going to be there. I was thinking about flying over. I don't know where I'm going to be on Thursday. I've got so many meetings. But I was thinking about actually flying over there. There's a possibility of it, I guess, if I think things can happen.
Er sei sich sicher, dass die beiden da sein werden, womit Trump natürlich Selenskyj und Putin meinte. Er selber habe so viele Treffen, dass er noch gar nicht genau wisse, wo er dann eigentlich sei, aber habe darüber nachgedacht, dorthin zu fliegen. Trump besucht ja diese Woche ohnehin Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar. Und dann Grund Nummer zwei, warum der Druck auf Putin gestiegen war. Europa hat nicht nur zueinander gefunden, sondern auch den Weg nach Kiew. Gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten Macron, dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk und dem britischen Premier Starmer hatte Friedrich Merz seine erste Reise nach Kiew als Bundeskanzler angetreten. Mit dem Nachtzug. Und dort in der Ukraine hatten die Europäer sich mit Donald Trump abgestimmt. Und dann Putin vor die Wahl gestellt. Du erklärst dich zu einer 30-tägigen Waffenruhe bereit, sonst verschärfen wir die Sanktionen.
Dieser Krieg muss aufhören und ich glaube, es gibt jetzt eine kleine Chance, aber es gibt diese Chance.
Also eine kleine Chance auf Frieden gebe es durchaus, sagte der neue Bundeskanzler Friedrich Merz in den ARD-Tagesthemen. Mit dabei im Nachtzug auf dieser Märzreise war Anna Engelke, die ich vor wenigen Minuten im ARD-Hauptstadtstudio, also an ihrer gewohnten Arbeitsstätte, erreicht habe. Hallo Anna.
Hallo Kai.
Ich weiß, Anna, das ist jetzt zum Start gleich eine ziemlich große Frage, aber Merz, Macron, Tusk und Starmer gemeinsam im Nachtzug nach Kiew. Hat diese Reise aus deiner Sicht die Chancen auf Frieden in der Ukraine ein klein wenig zumindest verbessert?
Ich habe den Eindruck, wir sind nach wie vor vom Frieden weit entfernt. Aber was jetzt diese Reise verändert hat, dass zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von Donald Trump, also seit dem 20. Januar, die Europäer und die USA zumindest für eine gewisse Zeit auf derselben Seite waren, was jetzt die Ukraine anging. Also das ist ja das Besondere gewesen an diesem Wochenende. Du hattest Friedrich Merz zusammen mit Emmanuel Macron, mit Keir Starmer aus Großbritannien, Putin und Donald Tusk bei Zelensky. Und sie hatten den Eindruck, dass sie das Backing haben von Donald Trump. Also der Bundeskanzler hatte am vergangenen Donnerstagabend sein erstes Telefonat mit Donald Trump. Und da hat er offenbar so Signale empfangen, dass sich der amerikanische Präsident vorstellen kann, auf derselben Seite der Europäer zu sein, wenn es jetzt darum geht zu sagen, wir wollen hier eine Feuerpause erreichen. Und dann haben nämlich die vier, bevor sie in den Nachtzug in die Ukraine gestiegen sind, haben sie sich über eine Erklärung verständigt, eine Erklärung, in der sie halt ab Montag eine Feuerpause ohne Vorbedingungen für 30 Tage fordern und in der sie auch auf die USA verweisen können. Und das ist das Besondere, dass du halt die Europäer und die USA zumindest an diesem Wochenende auf einer Seite hattest.
Von dieser Feuerpause ist jetzt erstmal nicht so viel zu spüren, aber wo du Donald Trump ansprichst, die vier Europäer hatten sich ja auch dann gemeinsam mit Zelensky, mit US-Präsident Trump von Kiew aus abgestimmt. Es gab ja dieses Foto, wie man die fünf sieht, auf diesen roten Sofas sitzend vor dem Mobiltelefon von Emmanuel Macron. Ich nehme an, du warst da jetzt nicht im Raum, aber das war wahrscheinlich doch ein besonderer Moment, oder?
Das war ein besonderer Moment und leider war ich nicht im Raum, ganz im Gegenteil. Also wir Journalisten haben draußen außerhalb des ukrainischen Präsidentenpalasts gewartet, dass die Pressekonferenz losgeht und dann verzögerte sich das und wir dachten, meine Güte, was machen die denn? Weil wir auch wussten, dass Friedrich Merz zurück wollte nach Berlin und deswegen saßen wir da, ich glaube, gut eine Stunde und ich würde mal sagen, so 80 Meter Luftlinie von uns entfernt ist es offenbar so gewesen, dass die vier Europäer zusammen mit Zelensky über diese Erklärung gesprochen hatten. Die hatten vorher noch eine Videoschalte mit etwa 20 Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen. Auch der Kanadier, der neue Premierminister Carney, war sehr früh aufgestanden, um daran teilzunehmen. Es waren auch Australien und Neuseeland dabei, also eine große Koalition der Willigen. Und nach dieser Videoschalte mit den etwa 20 Staats- und Regierungschefs. Da saßen die fünf wieder zusammen und haben gesagt, okay, jetzt gehen wir raus vor die Presse. Und offenbar war es dann die Idee von Emmanuel Macron zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir Donald Trump nochmal anrufen und sagen, hier können wir uns auf dich berufen. Und es gibt so eine kleine Sequenz, die hat auch das französische Präsidialamt veröffentlicht. Und da hört man genau das, wie nämlich Macron offenbart bei Donald Trump anruft.
Yeah. Hello Donald, may I call you in 2 minutes with Zelensky? He accepted what you proposed on your message, meaning a ceasefire for 30 days and so on. So he's ready to announce it. I'll call you back in 2 minutes with the others. I call you back.
Wenn man das mal mit dieser Zeitverschiebung sich ausrechnet, dann war das bei Donald Trump Samstagmorgen 6 Uhr. Und dann ist er eben von Emmanuel Macron wach gemacht worden. Und dann sagt ja Emmanuel Macron in dem, was wir gerade gehört haben, ich rufe dich in 2 Minuten wieder an. Und dann, das haben wir ja alle gesehen, dieses Bild von den vier Europäern und eben Zelensky, wie sie an dem Tisch sitzen. Und auf dem Tisch liegt dann das Handy von Emmanuel Macron. Und vermutlich steht da Donald Trump drauf, weil den wird er ja so abgespeichert haben. Und da haben sie das dann mit ihm besprochen, ob sie sich auf den amerikanischen Präsidenten berufen können. Und dann sind sie halt rausgegangen zur Pressekonferenz und haben das verkündet. Und für uns war das natürlich eine Überraschung, vergleichsweise handfest, dass sie sagen konnten, haben wir übrigens gerade mit Donald Trump telefoniert und unterstützt uns in diesem Punkt, dass wir sagen, Russland muss sich auf eine Feuerpause ab Montag einlassen, ohne Vorbedingungen für 30 Tage. Und wenn das nicht so ist, dann werden Sanktionen verschärft und die Ukraine unterstützen wir noch stärker mit Waffen. Das ist im Kern das gewesen, was sie in ihrer Erklärung hatten und uns dann nachher auch den Journalisten erzählt haben.
Ich finde die Vorstellung ja ganz schön, dass sozusagen die Europäer da Donald Trump aus dem Bett klingeln sozusagen. Und vielleicht hat das ja auch Vorteile, dass er dann in dem Moment gar nicht anders konnte als sagen, ja, ich bin da auf eurer Seite. Aber das wurde natürlich, hast du ja schon erzählt, vorbereitet, auch durch das Telefonat mit Merz. Und man hat ja genau diese Trump-Forderung sozusagen beim Wort genommen und dann wieder aufgenommen. Ne? Und das Problem scheint mir nur so ein bisschen zu sein, dass man ja beim US-Präsidenten aus europäischer Sicht leider nicht sicher sein kann, dass der seine Haltung wirklich so beibehält. Also dass der jetzt tatsächlich mal zum ersten Mal, würde ich so sagen, auf Seiten der Europäer irgendwie steht und Druck auf Putin macht, das ist ja eher ungewöhnlich.
Das, was die Europäer da zusammen mit Donald Trump oder mit Donald Trump im Rücken präsentiert haben in Kiew am Samstagmittag, das hat offenbar durchaus Eindruck gehabt auf Wladimir Putin, weil nämlich aus Moskau die Nachricht kam, Wladimir Putin würde sich am Samstagabend äußern zu einem nicht weiter genannten Thema. Also zumindest hast du schon mal gesehen, sie haben durch diesen Stunt haben sie etwas in Bewegung gebracht. Und dann gab es ja diese Äußerung von Putin, der gesagt hat, also er sei zu direkten Gesprächen mit Zelensky bereit. Was wir gerade sehen, ist ja letztendlich, weißt du, wie so ein Spiel, wo jeder versucht immer den Ball in die andere Seite zu bringen, so dass die andere Seite wieder reagieren muss. Und wir haben also gesehen am Samstag die Pressekonferenz in Kiew. Da haben die Europäer mit der Unterstützung der USA den Ball nach Moskau gespielt. Dann hat Putin überlegt, okay, ich äußere mich auch, hat sich sehr spät in der Nacht von Samstag auf Sonntag geäußert, während Friedrich Merz auf dem Rückweg war und hat gesagt, also wir können uns treffen, Zelensky und ich, in Istanbul am Donnerstag. Und damit war dann wieder der Ball quasi bei Zelensky und bei den Europäern. Und diesen Ball hat dann quasi Trump am Sonntagnachmittag aufgenommen, weil er dann so einen Tweet abgesetzt hat, so von wegen, Zelensky, du musst dahin fahren. Also verhandelt in jedem Fall. Und das war jetzt insofern blöd, weil ja die Europäer gesagt haben, also es läuft unser Ultimatum am Montag ab. Und wenn Putin sich nicht auf eine Feuerpause einlässt, dann kommen Sanktionen. Und jetzt ist so den Tag vorher, halt am Sonntagnachmittag, ist Trump dahergekommen und hat gesagt, hier, Zelensky, du musst fahren. Es wäre natürlich viel besser gewesen, wenn Trump gesagt hätte, sowas wie, er besteht auf dieser Feuerpause ab Montag. Und deswegen sind wir gerade in so einer Zwischensituation, Zwischenphase, wo aber schon hier einige in Berlin den Kopf unterm Arm tragen und sagen, es hat jetzt nicht so lange gedauert mit der Unterstützung von Donald Trump.
Ja gut, aber andererseits hat ja Zelensky gesagt, ich setze mich dahin in Istanbul und warte.
Genau, da hat er wieder den Ball zurückgeschossen.
Genau, hat er den Ball wieder zurückgespielt und jetzt muss Putin sozusagen den Beweis erbringen, dass er wirklich zu diesen Gesprächen / Frieden irgendwie bereit ist. Mhm. Die Frage ist ja, ob das jetzt gereicht hat, alles, um Putin wirklich unter Druck zu setzen. Du hast ja schon angedeutet von seinen Kriegszielen, dass er da irgendwelche Abstriche zu machen bereit ist. Dafür gibt es ja nach wie vor keine Anzeichen. Und er will sich offenbar bislang jedenfalls nicht auf diese 30-tägige Feuerpause einlassen, der Mann im Kreml. Also man könnte sagen, vielleicht war das so eine Art Ablenkungsmanöver, auch zu sagen, ja, wir machen jetzt direkte Gespräche mit der Ukraine. Wie schätzt du die Chancen da ein, dass das zu irgendetwas führt?
Also ich bin total deiner Ansicht, dass das ein Ablenkmanöver ist oder ein Abfälschen, weil es einfach wirklich den Ball wieder zurückzuspielen. Er ist, wie du das gesagt hast, überhaupt nicht in dem, was er da Sonntagnacht erzählt hat, ist Putin überhaupt gar nicht darauf eingegangen, auf die Forderungen der Europäer. Und Zelensky wiederum hat den Ball aufgenommen und hat gesagt, alles klar, ich bin Donnerstag da in Istanbul und zwar persönlich. Und jetzt stehen wir hier am Dienstag und überlegen uns, würde Putin tatsächlich nach Istanbul fahren? Und dann ist jetzt Trump gestern wieder ins Spiel gekommen, am Montag, und hat gesagt, ach, ich bin ja ab Dienstag in der Region Saudi-Arabien. Ich habe zwar einen ziemlich vollen Terminkalender, aber vielleicht komme ich am Donnerstag auch vorbei. Deswegen finde ich, ist zu diesem Zeitpunkt es total unklar. Wir können nur so viel sagen. Üblicherweise ist es seltsam, wenn sich Präsidenten zu Beginn von Verhandlungen treffen. Weil eigentlich treffen sie sich, wenn ihre Leute was ein Abkommen ausgearbeitet haben.
Und Sherpas, ne?
Ja, genau. Also weißt du, das ist so, solche Verhandlungen starten üblicherweise nicht, dass sich sozusagen Präsident Zelensky trifft und Putin. Andererseits ist natürlich mit Trump auch immer alles anders. Und jetzt nur mal gedacht, Trump würde tatsächlich in Istanbul am Donnerstag aufschlagen und Selenskyj wäre da, dann kann das Putin ja nicht mögen, dass Selenskyj direkt da mit Trump sitzt und er nicht dabei ist. Aber du siehst alleine, weißt du, das, was wir hier besprechen, was ich dir sagen möchte, ist, ich habe keine Ahnung, was da am Donnerstag passiert, aber Selenskyj hat versucht, den Ball, den der Putin in sein Feld gespielt hat, in Selenskys Feld gespielt hat, einfach wieder zurückzukicken und zu sagen, also ich persönlich bin am Donnerstag in Istanbul. Möglicherweise ist auch Trump da und wir haben keine Ahnung, was Putin macht.
Und Selenskyj muss ja auch sozusagen dem Weißen Haus oder Trump beweisen, dass er sozusagen auf seiner Seite ist.
Genau.
Und so ein bisschen, also, das,
dass er
tut,
willig ist, weißt du, weil du hast genau. Das auch gesehen in diesem Tweet von Trump am Sonntag, wo er gesagt hat, hier, Selenskyj, fahr dahin, ne, Gespräche sind gut, fahr nach Istanbul. Da hast du gesehen, da gab es schon wieder so einen Ansatz von etwas aggro gegen Selenskyj. Und deswegen, Selenskyj muss zusehen, dass er Donald Trump nicht auf die Palme bringt. Andererseits muss Putin auch zusehen, dass er Trump nicht auf die Palme bringt.
Ja. Lass uns noch ganz kurz gleich über Friedrich Merz selbst sprechen und seine erste Reise. Aber ich muss noch ein anderes Thema kurz anschneiden. Es gibt ja ein Video mit Wackelkamera gefilmt von der Nachrichtenagentur AFP, also der französischen Nachrichtenagentur, bei dem so ein weißer Gegenstand auf dem Tisch liegt, an den sich Macron, Starmer und Friedrich Merz in diesem Zug gesetzt haben, auf der Hinreise. Das wirkt wie ein Taschentuch, wenn du mich fragst. Doch US-Verschwörungsideologen und auch die russische Propagandamaschine haben das sofort bereitwillig aufgenommen und machen jetzt daraus, das sei ein Päckchen Kokain gewesen. Du durftest ja, Anna, hast du mir erzählt, direkt hineinschauen in dieses Abteil. Kannst du da irgendwas zu sagen, zu diesem Vorwurf, zu diesem Thema?
Das ist ganz klar Desinformation. Die drei Männer haben da zusammengesessen. Ich nehme an, ich war ungefähr 20 Minuten, Viertelstunde nach AFP und habe da reingeguckt. Und da hat keiner irgendwie einen Eindruck gemacht, als habe er nicht alle Sinne beieinander. Und das ist einfach wieder ein gutes Beispiel, wie die russische Seite versucht, solche Zusammenkünfte zu torpedieren, wie die russische Seite versucht, alles das, wenn die Europäer zusammenrücken, wenn sie Einheit darstellen wollen, wie Moskau einfach versucht, das in irgendeiner Art und Weise in eine andere Richtung zu drehen. Aber ich war persönlich an diesem Raum und konnte da reingucken und da hat keiner den Eindruck gemacht, als habe er unter Drogen gestanden.
Und das ist ja auch ein gern genommenes Instrument aus dem Propagandawerkzeugkasten, also der anderen Seite und auch gerade der Ukraine oder den Europäern, den Staatenlenkern vorzuwerfen. Sie seien im Grunde Kokser oder Koksnasen, das taucht ja immer wieder auf.
Ja, und das kann natürlich Russland überhaupt gar nicht passen. Das, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, also dass Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz und Donald Tusk, also Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Polen, dass die zusammen sich gesetzt haben und zusammen von Polen, also von der ukrainisch-polnischen Grenze oder polnisch-ukrainischen Grenze, sich auf den Weg nach Kiew gemacht haben, dass sie sich abgesprochen haben, dass sie ein gemeinsames Kommuniqué rausgegeben haben, dass sie da in vertrauter Runde sitzen und dass sie jetzt für den Moment auch noch einen Draht zu Donald Trump haben und seine Unterstützung. Das sind alles Dinge, die sehen sie im Kreml nicht gerne.
Genau, das ist genau das Gegenteil ist das Ziel, nämlich die Europäer und die USA zu spalten. Das, glaube ich, ließ sich in den letzten Monaten und Jahren sehr intensiv beobachten. Lass uns, Anna, noch zum Schluss etwas genauer gucken auf die Person Friedrich Merz. Der hatte, hast du schon gesagt, vor seiner Reise mit Donald Trump telefoniert. Lässt sich denn, du hast ihn ja auch schon nach Paris zum Beispiel begleitet, schon so ein bisschen sagen, wie er im Zusammenspiel mit seinen europäischen Partnern funktioniert, mit Olaf Scholz und Macron, hat das nicht so wahnsinnig gut funktioniert auf einer persönlichen Ebene? Lässt sich da schon irgendwas sagen nach diesen ersten Tagen?
Du hast das Wort genannt, Zusammenspiel. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass ich sowohl bei dem Antrittsbesuch von Friedrich Merz in Paris und in Warschau am Mittwoch ein Zusammenspiel gesehen habe von Friedrich Merz einmal zu Besuch bei Emmanuel Macron. Also man hat Emmanuel Macron wirklich angesehen, dass er sich freut, dass da jetzt ein deutscher Bundeskanzler ist, mit dem er sprechen kann. Dieser deutsche Bundeskanzler ist zwar viel, viel höher als er. Also das waren wirklich so Patt- und Patterchenbilder, die du da gesehen hast.
Und ja, Macron ist nicht so groß.
Und Macron tätschelte auch so, als sie reingegangen sind ins Élysée, weißt du, tätschelte so den Rücken von Friedrich Merz. So, ach, schön, Friedrich, dass du da bist. Und diesen Eindruck haben sie auch bei der gemeinsamen Pressekonferenz vermittelt, dass Macron den Eindruck hat, er hat wieder einen Anspielpartner in Deutschland. Weil du hast es gesagt, zwischen Scholz und Macron, das lief nicht gut. Wobei die Kollegen, die bei der ersten Pressekonferenz von Macron und Scholz dabei waren, vor 3,5 Jahren, die erzählten, dass das damals ähnlich herzlich gewesen sei. Also weißt du, von daher sprechen wir quasi immer über Momentaufnahmen aus der vergangenen Woche, wo wir einfach gucken müssen, wie es sich weiterentwickelt. Aber dieser Auftakt jedenfalls von Emmanuel Macron und Friedrich Merz, was wir sehen konnten als begleitende Journalisten, der wirkte gut. Und in Warschau war das ähnlich. Donald Tusk, der polnische Premier, und Friedrich Merz, die kennen sich schon lange. Das hat man gemerkt bei der Pressekonferenz. Aber es gibt halt dieses Thema mit den Grenzkontrollen, was zwischen denen steht. Und außerdem wird in Polen am 18. Mai gewählt. Und Donald Tusk steht von der Oppositionspartei der PiS immer unter dem Verdacht, er sei Deutschlands Pudel. Und deswegen musste er dann bei der Pressekonferenz so eine Gratwanderung machen. So einerseits freundlich und zugewandt und erfreut über den Besuch von Friedrich Merz, aber andererseits auch nicht zu freundlich und diesen Punkt zu machen, weil die Polen finden das tatsächlich blöd, dass es diese Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze gibt. Also das war, fand ich, ein guter Auftritt insgesamt von Friedrich Merz bei unseren engsten Nachbarn und den größten im Osten und im Westen, in Polen und in Frankreich. In Brüssel ist er ziemlich forsch aufgetreten. Da war er am Freitag bei der Europäischen Kommission, beim Europäischen Rat, beim Europaparlament und dann noch bei der NATO. Da haben wir so einen Friedrich Merz gesehen, wie wir den so kennen. So dieses, nee, also wir machen das so und so. Und dass er sich so äußert, dass er auch mal quasi für die NATO mitspricht. Das ist ungewöhnlich, das machen sonst keine. Und Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, stand auch neben ihm und hat dann hier und da einfach nochmal so Aussagen eingefangen. Also das waren jetzt keine bahnbrechenden Aussagen, aber sie waren halt sehr deutlich. Und das ist eine Beobachtung aus der vergangenen Woche. Friedrich Merz spricht deutlich. Du stellst ihm eine Frage und er gibt dir eine Antwort. Und wenn er dir keine Antwort geben will, dann sagt er dir halt, dass er dir keine Antwort gibt. Und das ist ja ganz erfrischend.
Und wie würdest du das Verhältnis zu Volodymyr Zelensky beschreiben, soweit man das schon sagen kann? Jetzt kann man ja Olaf Scholz auch nicht vorwerfen, dass er nie in Kiew gewesen wäre. Er hat sich ein bisschen mehr Zeit gelassen damals nach der russischen Invasion in der Ukraine, aber war dann ja ebenfalls mit Macron und damals war es, glaube ich, der italienische Premierminister Draghi in die Ukraine gereist. Also fast ein ähnliches Bild. Die sind ja auch mit dem Nachtzug gekommen. Ja, lassen sich da schon Vergleiche ziehen? Scholz-Zelensky, Merz-Zelensky?
Also es war damals noch der rumänische Präsident Iohannis dabei, sozusagen als Vertreter der osteuropäischen Staaten. Und dieses Mal, und das fand ich auch das Besondere an dieser Reise am Wochenende, waren ja tatsächlich die Vertreter des sogenannten Weimarer Dreiecks dabei, ne? Also Polen, Deutschland und Frankreich und eben dann dazu noch Großbritannien. Da muss man ja sehen, Großbritannien und Frankreich sind ja die Anführer der Koalition der Willigen, die es jetzt so seit Anfang März gibt. Und die waren halt unterwegs. Das fand ich war jetzt auch nochmal eine andere Gewichtsklasse als damals bei der Scholz-Reise. Und Zelensky und Merz. Also das ist jetzt das dritte Mal, dass Friedrich Merz in der Ukraine war zu Kriegszeiten. Und was ich interessant fand an Friedrich Merz Auftreten in der Ukraine, dass es sich in meiner Wahrnehmung unterschieden hat von diesem sehr forschen Auftreten in Brüssel am Freitag, dass er am Samstag in der Ukraine zurückhaltender aufgetreten ist, auch bei dieser Pressekonferenz zusammen, ne, eben mit Polen, Frankreich und Großbritannien und Zelensky. Da hat Friedrich Merz bei seinem Eingangsstatement auch beschrieben, dass das für ihn ein besonderer Moment ist, jetzt im Kreise dieser Männer zu stehen, in Kiew und auch bei Zelensky.
Und ich bin persönlich am Ende dieser Woche auch ein Stück bewegt, dass es mir als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland heute erlaubt ist, in diesem Kreis hier zu stehen und zusammen mit dem polnischen Ministerpräsidenten, dem britischen Premierminister und dem französischen Staatspräsidenten unserem Freund und Partner, dem Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelensky, nicht nur unsere volle Solidarität und Unterstützung zum Ausdruck zu bringen, sondern in dieser schwierigen Phase eines schon seit über 3 Jahren andauernden Krieges, an einem fast schon historischen Tag zu sagen, wir stehen fest und bleiben fest an der Seite der Ukraine.
Und das fand ich interessant, dass Merz da seinen Punkt gemacht hat, aber dass er auch meiner Wahrnehmung nach dem Franzosen Macron und auch dem Briten Keir Starmer den Raum gelassen hat und Zelensky sowieso. Also das war dieses, wir unterstützen Zelensky und deswegen stehen wir hier. Das war ja auch ein starkes Bild. Du hattest in der Mitte, bei der Pressekonferenz, hattest du in der Mitte Volodymyr Zelensky und du hattest auf der einen Seite 2 Europäer und auf der anderen Seite 2 Europäer.
Also gut behütet sozusagen die Ukraine. So sollte das Bild dann sein. Zum Schluss, Anna, vielleicht noch eine Frage zum Thema Waffenlieferungen. Natürlich sagt Friedrich Merz, wir unterstützen die Ukraine weiter. Das ist ja auch gar keine Frage für Deutschland. Wobei aus meiner Sicht noch nicht 100%ig klar ist, in welche Richtung das geht. Wird die Unterstützung massiv anwachsen oder nicht? Meine Frage ist, jetzt hat ja Merz angekündigt, dass die neue Bundesregierung eigentlich über diese Waffenlieferung nicht mehr so offen reden möchte und diese Liste gelieferten Materials auch nicht offen und öffentlich weiterführen will. Wie passt das aus deiner Sicht ins Bild?
Das ist erstmal schräg, weil wenn wir irgendeinen Politiker in den vergangenen Monaten Taurus haben fordern hören, dann war das neben Anton Hofreiter von den Grünen immer Friedrich Merz. Es hat ja auch 2 Anträge der Unionsfraktion im Bundestag gegeben, als sie noch in der Opposition war, mit denen sie versucht haben, die Bundesregierung, die Ampel damals zur Tauruslieferung zu bringen, wobei das eine Entscheidung des Bundeskanzlers ist, des Regierungschefs und keine Entscheidung des Bundestags. Und deswegen mutet das natürlich seltsam an, dass nun Bundeskanzler Friedrich Merz sagt, also er möchte öffentlich nicht mehr über deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine sprechen und auch nicht über Taurus. Und ich habe jetzt, als ich am Samstag in Kiew war, auch mit unserer Kollegin Rebecca Barth gesprochen und mit Vassili Golot, die ja auch häufig bei uns im Podcast sind. Und die sagten, also wenn Leute in der Ukraine Friedrich Merz hören, dann denken die auch sofort an Taurus. Aber Friedrich Merz möchte das nicht mehr und er hat das in einem Interview mit den Kollegen von NTV und RTL am Samstag in Kiew so begründet.
Unter meiner Führung wird die Debatte um Waffenlieferungen, Kaliber, Waffensysteme und aus der Öffentlichkeit herausgenommen.
Und zwar soll es aus der Öffentlichkeit herausgenommen werden, um auch Russland im Ungefähren zu halten. Wir haben ja häufiger schon mal über diesen Begriff strategische Ambiguität gesprochen, ne? Auch so eine Formulierung, die man nicht unbedingt beim Abendessentisch benutzt. Aber so heißt das ja, Leute im Unklaren zu lassen. Und der neue Regierungssprecher von Friedrich Merz, Stefan Cornelius, der früher bei der Süddeutschen Zeitung war, gestern hat er seinen Einstand gegeben, aber der jetzt an der Seite von Friedrich Merz ist und für ihn spricht, der hat das am Montag so in der Bundespressekonferenz erklärt.
Es macht wenig Sinn, dass die gegnerische Kriegsseite die Details der europäischen Unterstützung erfährt oder der deutschen Unterstützung. Das ist eine Praxis, die von anderen europäischen Regierungen gehandhabt wird.
Und das ist ja in der Tat so. Ich erinnere mich an mein Interview mit der finnischen Außenministerin Elina Valtonen. Und die hatte ich nämlich auch gefragt, hey, wie unterstützt denn jetzt Finnland die Ukraine? Und hat sie gesagt, wir unterstützen die Ukraine. Und dann habe ich gesagt, mit welchen Systemen? Und sie so, darüber reden wir nicht. Und so halten es tatsächlich die meisten Europäer. Und Macron hat interessanterweise, Emmanuel Macron, am vergangenen Mittwoch Friedrich Merz in dem Punkt schon unterstützt, als es auf der Pressekonferenz um das Thema Taurus ging. Und hier hören wir jetzt Macron mit seiner Übersetzerin, also in der Stimme seiner deutschen Übersetzerin.
Wir werden transparent sein gegenüber den Ukrainern. Wir werden ihren Bedarf decken, aber werden so wenig wie möglich darüber sprechen. Denn das ist auch gut für den Schutz der Ukrainer, wenn wir hier nicht zu viel reden. Und deshalb haben wir beschlossen, dass wir in gewissen Bereichen nicht eindeutige Informationen geben. Wir werden nicht über Waffenkategorien, über Modelle, über jeder Pressekonferenz sprechen. Das hat, denn es könnte durchaus sein, dass auch die Armee, russische Armee die Antwort auf ihre Fragen hört.
Also da hörst du, das ist so eine neue Entwicklung. Das ist ja tatsächlich auch eine Änderung in der Informationspolitik der Bundesregierung. Und auch die Seite beim Bundespresseamt, wo wir immer bislang gucken konnten, also die Internetseite, wo die ganzen Waffensysteme aufgezählt waren, was alles schon geliefert wurde, die wird nicht weiter aktualisiert. Und den Eindruck, den ich gewonnen habe, jetzt auch aus den Gesprächen von Friedrich Merz und dem, was er in Pressekonferenzen gesagt hat, ist, dass es auch die Überlegung gibt, in Deutschland die Ukraine möglicherweise auch mit mehr Geld zu unterstützen, dass sie im eigenen Land Waffen produzieren kann.
Gut, Anna, wir werden versuchen, trotzdem weiter dran zu bleiben und rauszufinden, wie viel die Bundesrepublik denn weiter liefern wird. Ja, also strategische Ambiguität verstehe ich sehr. Auf der einen Seite, andererseits erschloss ich mir nie so richtig, warum man nicht hinterher dann nicht doch kommunizieren sollte, was man geliefert hat. Und in gewisser Weise macht Merz es sich da natürlich ein bisschen einfacher, eben weil dann Vergleiche mit seinem Vorgänger, den er ja scharf kritisiert hat, eben nicht genug geliefert zu haben, weil die dann eben ausfallen, ne?
Ja, und weil er ja wirklich auch bekannt ist als jemand, der sehr deutlich war, was den Taurus anging. Und jetzt hören wir das nicht mehr so deutlich. Oder wenn Taurus, dann hören wir das nicht. Aber es kann auch gut sein, dass es überhaupt keinen Taurus gibt, sondern irgendwie was anderes.
Vielen Dank, Anna. Wenn es gut läuft, hören wir uns am Freitag wieder.
Bis Freitag.
An dieser Stelle vielleicht ganz kurz ein Blick auf die militärische Lage in der Ukraine selbst. Das Bild bleibt weitgehend so, wie wir es kennen. Russland weiter in der Offensive mit dem Schwerpunkt, nachdem die ukrainische Operation in Kursk, also auf russischem Territorium, im Grunde beendet ist und sich auch in Belgorod nur minimal Verschiebungen vollziehen, liegt ganz klar im Osten, also im Donbass. Die russische Armee rückt in sehr langsamem Tempo weiter vor. Die Ukraine versucht es mit Gegenangriffen, zum Beispiel in der Region Toretsk, versucht damit Entlastung zu schaffen. Was die Stadt Pokrovsk betrifft, weiter kein direkter Versuch von russischer Seite, sie einzunehmen, sondern es gibt weiterhin die Bemühungen, sie einzuschnüren sozusagen, also die Versorgungswege abzuschneiden. Und damit begeben wir uns zurück auf NATO-Territorium. Also, wir haben es gehört, Anna war unterwegs mit Friedrich Merz auf dieser ersten Reise als Bundeskanzler in die Ukraine. Und als hätte es noch eines weiteren Beweises bedurft, wie dicht dran wir mit Streitkräften und Strategien sind, hat sich Stefan Niemann an die NATO-Ostflanke begeben, zu einem Manöver im Baltikum, an dem auch die Bundeswehr teilnimmt, beziehungsweise zu gleich mehreren Übungen, die alle unter der großen Überschrift Griffin Lightning stehen. Heißt übersetzt so viel wie Greifblitz, womit die mythische Sagenfigur Greif gemeint ist. Die NATO denkt sich ja stets sehr interessante Namen für ihre Manöver aus. Stefan, da du sehr eng getaktet bist, schnell die Frage von meiner Seite. Ich weiß nur, dass du schon mindestens einen Flug im Transportflugzeug hinter dir hast. Wo bist du im Moment genau?
Also wir stehen hier jetzt im Südosten Estlands. Die russische Grenze ist 20 Kilometer weit weg und ein Offizier der estnischen Streitkräfte hat uns erklärt, das sei noch innerhalb der Reichweite von Artillerie. Also wir sind ganz dicht dran an der russischen Grenze, sind mit den Heeresfliegern der Bundeswehr hierher gebracht worden von Tallinn und werden jetzt Zeuge, wie estnische Truppen und lettische Truppen gemeinsam üben, den Angriff niederzuschlagen von einem Aggressor. Und der Aggressor wird gespielt von schwedischen Streitkräften. Also die Neuen in der NATO müssen hier erstmal die Bösen sein.
Das ist ja ein bisschen eine undankbare Rolle. Neu und dann gleich sozusagen die Bösen spielen.
So fängt man an. Aber es ist ja Ziel der Übung, auch die multinationalen Kräfte der NATO zu trainieren. Das ist ja ein strategischer Nachteil gegenüber einem Angreifer, der mutmaßlich aus einem Land kommt und eine Sprache spricht und sozusagen eingearbeitet ist. Und hier sind verschiedene Nationen gemeinsam am Start mit unterschiedlicher Kultur, unterschiedlichen Sprachen, auch unterschiedlichem Gerät. Das gilt es zu üben. Und unter diesem Überbegriff Griffin Lightning gibt es verschiedene Szenarien unter Beteiligung der Bundeswehr. Mit 30 Hubschraubern sind die hier im Einsatz. Die Amerikaner sind dabei mit Fallschirmjägern, die einen Gegenangriff üben hier. Also es wird das große Besteck aufgefahren.
Die Bundeswehr ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, tatsächlich mit Hunderten Soldaten dort. Kannst du das so ein bisschen einordnen, was die Größe dieses Manövers betrifft?
Also das Manöver insgesamt, da nehmen über 27.000 Soldaten und Soldaten teil, darunter auch 7.000 Reservisten. Die Bundeswehr ist dabei, du hast es angesprochen, auch Truppen aus Frankreich, aus Großbritannien, die Amerikaner sind dabei und es werden verschiedene Szenarien geübt. Da geht es auch um die Versorgung von Verwundeten im Gefechtsfeld, wo Lazarette eingerichtet werden. Da geht es um die Versorgung von Verwundeten mit Blutkonserven mittels Drohnen, also ganz neue Szenarien, die mutmaßlich aus dem Ukraine-Krieg abgeguckt wurden. All das wird geübt und die Manöver erstrecken sich eben von Estland im Norden über Lettland und Litauen bis nach Polen.
Und bekommt jetzt hört man, glaube ich, im Hintergrund schon ein bisschen
Truppentransporter im Hintergrund, nicht, genau.
Bekommt die Normalbevölkerung in Anführungsstrichen in Estland, in Litauen, im Baltikum dieses Manöver eigentlich mit?
Sie bekommt es mit und zwar deshalb, weil es hier gar keine richtigen Truppenübungsplätze gibt. Die üben hier wirklich im Alltag. Bauernhöfe, Dörfer, sogar in Städten wird das Militär üben. Das ist hier ganz normal. Die Bevölkerung kennt das schon. Das ist Teil des Alltags. Und auch kein Wunder, dass die Balten natürlich ein anderes Bedrohungsempfinden haben, so dicht an der russischen Grenze. Und viele erinnern sich ja noch, als man unfreiwillig Sowjetrepublik war. Also die Bevölkerung hier muss man nicht motivieren, die Militärs zu tolerieren. Das ist sozusagen geatmete Realität für alle.
Ich war selber auch öfter im Baltikum und weiß noch sehr genau, wenn man die Menschen nach dem Fluglärm der startenden und landenden NATO-Jets dort fragte, die ja den Luftraum im Baltikum überwachen, dann haben die Leute gesagt, das ist kein Fluglärm, das ist der Klang der Freiheit. Das klingt so ein bisschen theatralisch, aber du hast gesagt, ne, die Balten haben wirklich ein anderes Bedrohungsgefühl als wir.
Die haben ein anderes Bedrohungsgefühl. Wir sind mit den drei Hubschraubern der Heeresflieger auf einem kleinen Flugfeld gelandet von einer Segelflugschule und die Offiziere haben dann gefragt, ob man da irgendwie bezahlen dürfe dafür, dass man das Feld nutzt und das haben die empört zurückgewiesen. Also ähnlich wie du das gerade beschrieben hast, die haben gesagt, wenn ihr da seid, dann ist die Sicherheit da.
Stefan, bevor ich dich da weitermachen lasse beim Beobachten dieser Übung, noch eine Frage. Hat Russland in irgendeiner Form darauf eigentlich reagiert, dass da so dicht an der russischen Grenze auch jetzt dieses Manöver passiert? Das würde man ja eigentlich vermuten, dass das irgendwie auch propagandistisch ausgeschlachtet wird.
Also von offiziellen Reaktionen hat mich hier nichts erreicht, aber ich habe gehört, dass es im Zuge dieser Manöver vermehrt Drohnensichtungen gab. Und da muss man natürlich genau hingucken, wenn so viele Nationen hier am Start sind bei diesem NATO-Manöver. Aber es waren Drohnen, die nicht zur NATO gehören. Also ich gehe davon aus, dass die Russen das genau verfolgen, was hier passiert. Und das ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache.
Vielen Dank, Stefan, für diese Eindrücke direkt von vor Ort im Baltikum und komm gut zurück. Nur damit unsere Hörerinnen und Hörer nicht überrascht sind, wenn sie früher von uns hören als gewohnt in dieser Woche, bereits am Donnerstag gibt es hier im Kanal 2 neue Folgen des Podcasts Killed in Action. Es geht dabei um mehrere im Afghanistan-Einsatz schwer traumatisierte Soldaten der Bundeswehr. Und es geht vor allem um die Frage, wie die Bundeswehr mit ihnen umgegangen ist und heute mit ihnen umgeht in Zeiten, in denen die Truppe ja händeringend Personal sucht.
Also ich kenne wirklich keinen einsatzgeschädigten Veteranen, wo das einfach so funktioniert hat. Jeder musste das hart für sich erkämpfen und viele scheitern.
So sagt es der Ex-Soldat Robert Müller, der mehr als ein Jahrzehnt um Anerkennung, um die richtige Behandlung und um finanziellen Ausgleich seiner posttraumatischen Belastungsstörung kämpfen musste. Mein Kollege Christoph Heinzle, mit dem ich nun schon die vierte Staffel dieses Podcasts Killed in Action gemeinsam bestreite, wird übrigens darüber hinaus am Donnerstagabend auch über unsere Recherche berichten in der ARD-Sendung Mitreden, Deutschland diskutiert. Zu hören auf allen ARD-Infowellen ab 20.15 Uhr. Das Thema: Abwehrbereit oder ausgebrannt, müssen wir Soldatinnen und Soldaten mehr wertschätzen. Den Link zur Sendung packen wir in die Shownotes. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Regelsendung gibt es, wie gewohnt, am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschiedet sich aus Dakar Kai Küstner.